Mirko, wann hast du das letzte Mal so richtig gehasselt?
Um ehrlich zu sein, jetzt gerade, also heute und gestern, waren ganz schöne Hasseltage. Und gerade eine Minute, bevor wir den Aufnahmeknopf gedrückt haben, musste ich noch eine Fliege aus diesem Aufnahmezimmer hier verscheuchen. Ich komme jetzt in der perfekten Hasselstimmung in diese Hasselsendung. Wie ist es bei dir?
Ja, bei mir tatsächlich auch aktuell. Also irgendwie sind gerade so 10 Projekte gleichzeitig am Laufen, die alle toll sind. Aber ich freue mich schon, ein bisschen Sommerurlaub zu haben in einer Woche. Von daher, darauf freue ich mich. Dann ist erstmal kurz Ruhe und dann wird nochmal ein bisschen weiter gehasselt und dann. Man kommt nicht raus. Hassel, hassel, hassel. Das ist so. Vor allem, wenn man Freelance arbeitet. The
Ach,
sad
wem
truth.
sagst du das, Charlie?
So irgendwie deprimierend als Intro. Ach, fuck, Mirko, ich habe dir das Intro jetzt gerade noch gar nicht geschrieben. Ich musste eben noch was fürs Radio und für meinen Nebenjob erledigen. Warte kurz, ich schreibe es mal
Du
kurz
hast gehasselt.
auf. Das Thema der Folge war nochmal Hustle, genau. Ach ja, wie passend, was für ein Zufall. Heute wird gehustelt. Wir widmen uns den Songs, die uns durch stressige Tage,
Oh
unangenehme
Mann.
Aufgaben, nervige To-Dos tragen,
Charlie.
motivieren. Ja.
You got me. Ich hab's so 100%ig geglaubt. Das war viel
Yes.
glaubwürdiger als deine abbrechende Verbindung in der Online-Folge. Ich hab's sofort geschluckt.
Ich muss sagen, ich war richtig stolz auf meine abbrechende Verbindung in der
Die war
Online-Folge.
auch
Also, dass du
gut.
die jetzt. Ja.
Nein, nein, will
Also,
ich
die
gar nicht
möchte ich jetzt hier
vergleichen.
nicht so. Ja, okay. Ich fange nochmal den Satz von vorne an. Wir widmen uns den Songs, die uns durch stressige Tage, durch unangenehme Aufgaben und nervige To-Dos tragen, motivieren oder in Ausnahmen einfach auch noch zu unserem Stress beitragen. Ich bin mir sicher, Mirko, da hast du vielleicht den einen oder anderen Track heute dabei.
Stress-Track, Stress-Track.
Ja, das ist ja einfach dein Lieblingsgenre mit. Hustle, hustle, hustle. Aber wie schon Troy Bolton in High School Musical 2 sagen, we can work, work. Work this out, we make things right, the sun will shine. If we work, work, there'll be no doubt, we can still save the summer. If we work this out. Und mit mir workst du das out, Mirko. As always, bist du ready to hustle?
I'm so ready to hustle. Actually, I'm already hustling right now in this second. Es ist so heiß hier wieder im. Ich will mich nicht sofort beschweren, aber hey, wann, wenn nicht heute? Wann, wenn nicht in dieser Sendung hier? Es läuft mir wirklich der Schweiß von der Stirn. Meine Nase ist auch zu, weil die Pollenallergie reinballert. Meine Augen jucken. Die Fliegen, ich habe sie schon erwähnt. Wir hasseln uns jetzt hier heute durch. Aber ich finde, Hassel ist auch nicht nur negativ. Also ich finde, aus dieser erzwungenen Improvisation eines Hasselns kann sich ja manchmal auch wirklich was ganz Tolles ergeben. Weißt du, was ich meine?
Ja, es kann sich was Tolles ergeben und können sich auch ganz furchtbare Sachen ergeben. Ich glaube, das liegt ein bisschen in der Natur des Hustles. Aber ich glaube, heute landet es auf jeden Fall eher auf der positiven Seite, der Medaille. Ja, falls es die gibt. Wir sagen einfach mal, es gibt eine positive und negative. Und ich glaube, das wird heute schön. So. Auch wenn unser Intro so ein bisschen depressing war. Aber wir gehen jetzt einfach mitten rein in den Hustle, sodass wir gar nicht weiter darüber nachdenken. Wir machen einfach. So macht man das, wenn man hustelt, ja sowieso. Und wenn ihr mit uns hustlen wollt oder in eurer Freizeit einfach nur genießen wollt, uns anzuhören, wie wir hier uns durch den Podcast hustlen, während ihr einfach richtig entspannt, gerade vielleicht im Sommerurlaub am Strand liegt und denkt, ha, guck mal, wie sie für mich arbeiten und die Podcasts recorden. Dann solltet ihr auf jeden Fall die Musik mit uns hören. Und wie könnt ihr das machen? Ganz einfach. In den Shownotes befinden sich Links zu allen Musikstreaming-Plattformen eures Vertrauens, über die ihr mit uns die Musik hören könnt. Speichert euch die Playlist doch direkt ab. Die wird nämlich mit jeder Folge geupdatet und auf Spotify gibt es sogar Sprech- und Musikparts hintereinander gereiht. Auf YouTube findet ihr für jede Folge eine extra YouTube-Playlist in der Beschreibung. Und wenn ihr mal eine Folge verpasst habt, gar kein Problem. Auch dazu gibt es in den Podcast-Shownotes Links. Auf YouTube gibt es ja die alten Videos, da findet ihr auch immer alles. Und wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann lasst uns gerne doch schon mal direkt eine gute Bewertung auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens da. Schreibt uns auf Spotify, YouTube oder Instagram einen lieben Kommentar und gebt uns einen Daumen hoch. So, jetzt habe ich mich auch hier durchgehasselt. Ey,
du und wir starten das rein. Du rockst so runter wie so eine Kirchenmaus, das Vaterunser zum 1000. Mal. Das ist wirklich truly impressive.
Ja, der Musikhinweis ist einfach das rauscht das Soundtrack Radio Vater Unser.
Ja.
Wenn wir jemals so eine Live-Podcast-Aufnahme machen oder so ein Community-Treffen, dann fragen wir das ab.
Dann können alle jeder am Eingang einmal bitte sagen, wie man diesen Podcast am besten hört.
Nur dann wissen wir, dass ihr wirklich Fan seid. Alright, Mirko, komm, start uns mal rein mit dem ersten Track.
Ja, ich starte, glaube ich, mit einem Gute-Laune-Hustle, um nämlich zu beweisen, dass es ihn durchaus gibt. Kennst du das Videospiel Katamari Damashi?
Ist das dieses Videospiel, wo du da rollst du so einen Ball oder so einen Gegenstand und rollst damit ganz viele andere Gegenstände auf und dieser Ball wird immer größer und du bist gefühlt einfach so ein Äquivalent von so einem Mistkäfer, was einfach so einen riesigen Ball rollt.
Exakt. Das wäre jetzt lustig, wenn ich sagen würde, dass ich nie davon gehört habe, was du gerade gesagt hast, aber nein, exakt, das ist Katamari Damashi. Und so wie du es beschreibst, du hörst ja schon den Hustle darin, denn dieser Ball, er eckt ständig überall an und geht kaputt und du musst immer größer werden. Und die Gegenstände werden doch immer größer, die du aufrollen kannst. Und am Ende rollst du wirklich literally die ganze Welt auf. Es ist ein riesengroßer Spaß. Es ist gleichzeitig auch extrem fummelig. Irgendwie auch ein bisschen meditativ und reibt einen zugleich irgendwie auf. Und das Main-Theme von Katamari Damashi, finde ich, das fängt diesen Hustle so perfekt ein. Dieses Spielgefühl, das ist, glaube ich, die Menu-Music, wo man dann quasi im Startbildschirm fortsetzen, neues Spiel, Einstellungen auswählen kann. Und ja, von der wollen wir uns jetzt ein bisschen begeistern, zerfleddern, aufputschen lassen. Katamari on the Rocks nennt sich dieses Stück, gesungen von Masayuki Tanaka, komponiert von Yu Miyake aus dem Videospiel Katamari Damashi.
Mirko, das ist ein positiver Start in den Hustle, es ist ein positiver Start in den Stress. Es ist schon ein bisschen stressig, aber es ist so ein bisschen cozy Stress. Es ist so ein bisschen so, ach, ich mache jetzt das, oh, wie spaßig, und dann mache ich das, auch schön. Und dann mache ich das, und alles fällt mir so ein bisschen leicht. So fühlt sich der Track an, aber ich glaube, dass wenn man diesen Track hört und dann bei irgendwas scheitert, was man gerade tut, dass einen das dann richtig anpissen kann nach einer gewissen Zeit. Also ich kann mir vorstellen, wenn ich dann so bei Katamari einfach diesen Haufen da umherrolle an Gegenständen, den ich da aufsammle, und dann zerbricht er irgendwann und im Hintergrund höre ich noch so tschu, 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 du, du, du. Und dann, ich glaube, dann werde ich irgendwann, bin ich irgendwann richtig genervt. Ich glaube, da bin ich irgendwann richtig sauer. Dann hat es sowas. Ja, ich weiß, dass ihr gerade Spaß habt, aber ich struggle hier gerade. Helft mir doch mal, Backing-Vocalisten. Ja, das würde mir dann wahrscheinlich durch den Kopf gehen.
Ja, es ist, glaube ich, eine große Indifferenz des Spiels dir gegenüber. Das interessiert das Spiel einfach nicht. Das sagt, nee, kannst du gleich wieder aufrollen. Und das machst du dann auch, weil du hörig bist als Spielerin. Also ich kann natürlich noch ein paar Sachen zu dem Track sagen. Ich kann sagen, dass ich sehr lustig finde, dass als Miyake erklärte, wieso er das na 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 Katamari Damashi Theme komponierte, er auf die Kritik reagieren wollte, dass moderne Videospielmusik, also modern, wir sprechen vom Jahr 2004, keine memorable Themes mehr hat. Und dann dachte er sich, dann mache ich doch einfach mal wieder ein memorable Theme. Und es war memorable. Also finde ich irgendwie eine sehr lustige Origin-Story, wenn man es kann. Und Yu Miyake hat generell den ganzen Soundtrack zumindest übersehen dieses Spiels, der nämlich ganz, ganz unterschiedliche Richtungen einschlägt. Da gibt es Samba-Einflüsse, da gibt es Jazz-Tracks, da gibt es akustische Gitarre. Und das meiste davon, und ich denke, das hier lässt sich auch dazu zählen, ist aber dem Genre des Shibuya-Kai zuzuordnen, also Shibuya-Style. Shibuya, der Distrikt in Tokio, eine japanische Musik-Subkultur, die so ein bisschen von den westlichen MusikerInnen der 1960er, des Indie-Pops, der Beatles zum Beispiel, des italienischen Kinos, der französischen Nouvelle Vague beeinflusst ist. Also da kommt ganz, ganz viel zusammen. Es ist irgendwie sehr, sehr eklektisch, es ist sehr energetisch. Vielleicht passt das auch zu diesem Dadaistischen von Katamari Damashii. Da wird einfach alles so aufgerollt auf der Weltkugel und zu etwas vermischt. Und es kommt dabei etwas ganz, ganz Neues raus, nämlich dieses J-Pop-Subgenre. Und mir gefällt das richtig, richtig gut. Also ich liebe den ganzen Soundtrack. Klar, man muss, sage ich mal vorsichtig, in der Stimmung dafür sein. Es ist ein anstrengender Listen zu einem anstrengenden Spiel. Aber es ist irgendwie auch sehr anspruchsvolle Musik, habe ich das Gefühl. Da gibt es ganz viel zu entpacken, zu unwrappen und auch jetzt hier in diesem Track zum Beispiel, wenn da dann später diese Fragmente, diese Soundfragmente reinkommen und ich kurz hier wirklich nervös wurde vom PC und dachte, was ist jetzt mit meiner Internetverbindung los? Aber es ist literally einfach das Lied. Dann natürlich die Background-Vocals, dann manches das wirklich so ganz, ja, ich finde auch hier so Flower-Power-mäßig irgendwie klingt, dann aber doch irgendwie mit diesem Hyperspace-Super-Future-kombinierten Nullerjahre-Sound und so. Also für mich ist das ein riesiger Katamari-Ball an Musikeinflüssen und der überrollt mich einfach so. Und ihm ist dabei auch egal, ob mich das triggert oder nicht. Das kann ich irgendwie wertschätzen.
Ja, ich kann das auch wertschätzen. Es ist auch ein Track, wir haben ja hier letztes Mal auch wieder über so Workout-Tracks gesprochen und ich glaube allgemein Tracks, die wir heute wahrscheinlich für diese Folge ausgewählt haben, die sich um Hustle drehen, eignen sich auch gut zum Workout. Also ich kann mir vorstellen, diesen Track auf einem Laufband oder so beim Cardio-Training zu hören, ich glaube, der ballert ganz gut rein. Ich finde, also du hast ihn jetzt gerade als anstrengend beschrieben. Ich glaube, es kommt halt voll auf die emotionale Lage an, in der man gerade ist. An sich ist der schon sehr eingängig und spaßig. Der nimmt einen schon mit. Man darf halt nur nicht, weiß nicht, man muss in der Mut dafür sein. Aber das ist ja bei der meisten Musik, die existiert, so.
Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber manchmal, wenn ich irgendwie in so einer bisschen gruseligen Situation bin, wenn ich wirklich so nachts nach Hause laufe und dann sind irgendwie die Laternen kaputt und ich muss so einen ewig langen Weg am Wald entlang laufen und so, dann mache ich mir wirklich bewusst Sonnenmusik an, wie Katamari on the Rocks. Etwas, das so aggressiv positiv ist, dass ich denke, zu so einer Musik kann man eigentlich unmöglich überfallen werden. Weißt du, was ich meine? Und das gibt mir dann auch irgendwie eine innere Sicherheit, die natürlich vollkommen unbegründet ist, denn niemand weiß, was ich höre. Aber manchmal habe ich auch diese Traumfantasie, dass jemand, bevor er mich abzieht, nochmal meine Kopfhörer sich reinsteckt und schaut, was ich gerade höre. Und dann sagt, okay, you shall pass.
Es gab doch auch dieses Meme auf TikTok, wenn man so überfallen wird, aber man hört gerade irgendwie so weirde Songs. Da gab es auf jeden Fall so virale Videos. Ja, da passt das ja natürlich zu. Ja, wenn ich mich unwohl fühle und im Dunkeln unterwegs bin, dann mache ich meistens nicht Musik an, sondern ich renne.
Also, ja, ja.
Ich habe so, hier ist ein creepy Abschnitt, an dem ich langlaufe. Ich renne einfach, solange es wieder hell ist. Und selbst wenn da mittendrin Leute sind, die mich komisch angucken, dass ich hier also random lang renne, dann renne ich einfach. Dann mache ich noch ein kurzes Workout. Ja, aber dafür ist dieser Track natürlich auch richtig gut geeignet.
Zum Rennen, genau.
Zum Rennen. Ja, auch perfekt zum zur Bahn erwischen. Also das ist wirklich, seit wir diesen Podcast haben, habe ich so viele Tracks, die ich mir anmache, wenn ich weiß, ich habe nur noch 3 Minuten zur Bahn zu kommen. Der Weg sind aber eigentlich 7 Minuten auf Google Maps. Let's go. Da habe ich schon oft noch die Bahn erwischt mit musikalischer Begleitung, die wir hier vorgestellt haben und die du mir nahegelegt hast. Und dieser Track könnte auch einer sein, wobei man sagen muss, dafür ist er ein bisschen lang. Also ich hoffe, bei halber Strecke wäre ich dann schon in der Bahn. Das könnte sonst eng werden.
Ich kann noch den Fun Fact sharen, dass Yu Miyake gesagt hat, er hat die japanischen SängerInnen ausgewählt nach dem Schema, dass er Personen wollte, die mal in Japan sehr berühmt waren, aber niemand hat von ihnen gehört seit Jahren und man weiß eigentlich nicht genau, wieso. Und so wurde auch hier für die Vocals wurde Masayuki Tanaka ausgewählt, der für viele bekannte Sendungen Fist of the North Star oder Kamen Rider, Kuga, Ultraman Gaia, die Theme-Songs gesungen hat, dann eben so ein bisschen in der Versenkung verschwand und hier mit Katamari Damashii quasi wieder auftauchte.
Kamen Rider war für mich lange übrigens ein Mysterium, dass es diese Serie wirklich gibt, weil ich kenne sie nur daher, dass Leute in Detective Conan über Kamen Rider reden, weil da gibt es ja auch so andere Kindercharaktere und die sind alle riesige Fans von Kamen Rider. Und ich dachte ganz lange, das wäre so eine fiktive Serie, die einfach der Detective Conan Schreiber sich ausgedacht hat, um irgendwie zu sagen, ja, hier die Kids, die sind von irgendwas total Fan und das heißt jetzt so Kamen Rider oder so.
Itchy and Scratchy.
Aber es existiert ja wirklich.
Es existiert
ja
wirklich.
Genau.
Obwohl, um ehrlich zu sein, wenn man es dann sieht, dann denke ich, es wirkt wie was, was eigentlich eine Serie in einer anderen Serie ist oder so. Aber also so tief bin ich in der Materie auch nicht drin, will ich jetzt nicht haten, Kamen Rider.
Ja, aber tiefer gehen wir hier auch gar nicht dran rein, weil Mirko, wir müssen weiter. Wir müssen weiter.
Wir haben das nächste
To-Do. Das steht auf der Liste und ich würde sagen, wir machen weiter mit einem Popsong. Hast du Bock auf einen Popsong?
Ja, unbedingt.
Wir hören von The One and Only Charlie XCX Speed Drive aus dem Film Barbie.
Also eigentlich finde ich, ist dieser Song viel zu cool für den Barbie-Film. Und ich, also läuft das bei dieser Verfolgungsjagd?
Yes.
Im Auto. Ich erinnere mich daran, dass ich irritiert war, weil ich da auch schon dachte, das passt für mich tonal irgendwie gar nicht so zum restlichen Tonfall des Barbie-Films. Also weil er wirklich literarisch einfach zu cool, zu frisch, zu nicht anbiedernd ist. Und dabei, also so schlimm finde ich den Barbie-Film auch nicht. Trotzdem gehört der für mich irgendwie zu so einer anderen Farbe, zu so einem anderen Film. Aber an sich gefällt mir der Track sehr gut und hat auf jeden Fall, heißt ja auch Speed Drive, hat was von Autofahren, hat auch was von gerade so noch der Leitplanke ausweichen, sich so auf dem Highway so zwischen LKWs durchschlängeln und dann am Ende irgendwie so eine Rampe drüber fahren und die Spur wechseln. So, das spüre ich schon. Das hat eigentlich fast so mehr so ein Need for Speed, will ich jetzt mal vorsichtig sagen, so ein Need for Speed Vibe.
Also wenn du Need for Speed haben, also wenn du einen Track haben willst, der ein bisschen in die Richtung geht, aber sich mehr auf Need for Speed bezieht, kann ich dir auf jeden Fall den Track Need for Speed von Kim Petras ans Herz legen, einer anderen Person, die ja auch im Hyperpop unterwegs ist. Aber ja, ich kann, also so erstmal, yay, du mochtest auch den Barbie-Film. Ich dachte, ich muss den jetzt hier noch verteidigen, weil ich ja den sehr, sehr gerne mag. Ich kann nicht ganz nachvollziehen, dass es für dich so aus dem Film rausgefallen ist. Die Erfahrung habe ich einfach nicht gemacht, das habe ich nicht so wahrgenommen. Ja, das kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber hey, Wahrnehmungen sind unterschiedlich. Ich mag den richtig gerne, einerseits als Charlie XCX-Track und einerseits als Barbie-Track. Ich finde, er passt in den Film super gut rein, er passt in die Szene fantastisch rein. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass Charlie XCX Musik eigentlich sehr viel von Autos handelt. Also ich weiß nicht, wie deep du da drinne bist, aber das Auto als Symbol zieht sich eigentlich durch Charlie XCX komplette Diskografie. Also du hast mit den ersten großen Track, mit denen sie hatte, I Love It, I Don't Care, wo sie singt, I crashed my car into the bridge, I don't care, I love it. Und das ist eigentlich hier so eine abgedatete Version im Grunde davon, weil sie singt ja die ganze Zeit darüber, da ist rotes Licht und sie fährt trotzdem rüber. Und am Ende klingt es ja auch so ein bisschen im Track bei diesen letzten paar Sounds, die man hört, als wäre das Auto gerade gecrashed, nachdem man über die ganzen roten Ampeln gefahren ist.
Das war auch ein geiler Move, dieses du zum Schluss.
Ja, also das hat man da wieder. Dann gibt es aber auch Tracks wie Vroom Vroom, der erste Track, der sie so richtig im Hyperpop hat ankommen lassen, den sie zusammen mit Sophie damals produziert hat, wo es eigentlich auch nur ums Autofahren geht. Dann gibt es ein ganzes Album, was Crash heißt, wo sie auf dem Cover auf so einem Auto posiert, was so halb in sie reingefahren ist. Es gibt immer wieder in den Lyrics und Songs als auch visuell immer wieder Autos. Ich glaube, selbst in einem der neuen Musikvideos zu dem jetzt herausgekommenen Music Fashion Film sieht man auch im Hintergrund, wie einfach so ein Auto in so einen Sandberg gefahren ist und sie performt dann davor und ich glaube, hier Vincent Cassell oder wie der heißt, ist dann irgendwie auch da mit drin. Ist länger, also es ist noch nicht so lange her, dass ich das Musikvideo gesehen habe, aber ich habe es nur einmal gesehen, deswegen kann ich das nicht so gut rezitieren. Aber das ist halt so ein Ding, was immer wieder auftaucht, dieser Exzess, dieser Rausch in der Musik und gleichzeitig aber auch die Zerstörung und auch Selbstzerstörung. Das zieht sich so ein bisschen durch Charlie XCX gesamtes musikalisches Werk. Und das hast du hier halt auch drinne und gleichzeitig ist es so perfekt an den Barbie-Soundtrack angepasst. Ich finde diese Interpolation von diesem Oh, Mickey, you're so fine sehr, sehr spaßig auch. Ich kann außerdem noch dazu sagen, dass dieser Track auch in einem Hustle geschrieben wurde und ich finde, das merkt man dem auch an. Auch den Lyrics, es ist ja jetzt auch nicht so deep, was da gesagt wird. Charlie XCX hat gesagt, sie hat den Track in einer halben Stunde geschrieben. Und ich finde, dass trägt aber auch dazu bei, dass der Song diesen hasseligen, diesen gestressten Charakter hat, den er hat. Dass es so easy einfach runtergeschrieben ist, dass es ein bisschen oberflächlich ist, aber gleichzeitig macht es das irgendwie umso spaßiger. Es geht mehr um den Drive, den Hustle, als wir haben jetzt Zeit, tiefer einzutauchen. Die Zeit ist gar nicht da. Wir fahren jetzt ganz schnell Auto. So, das ist dieser Track.
Das passt ja auch dazu, dass der Track auch so kurz ist, vergleichsweise. Also ich finde, das ist ein Track, der einfach genau eine Sache macht und das eben irgendwie auch sehr effizient. Trotzdem muss ich nochmal sagen, Total. Also jetzt habe ich das Gefühl, ich muss doch nochmal zwei halbe Schritte zurückgehen. Also ich habe gesagt, ich finde den Barbie-Film nicht so schlimm, aber ich finde ihn ehrlich gesagt auch nicht besonders gut. Ich weiß nicht, ob es so interessant ist, wenn wir das jetzt nochmal aufrollen, 2 Jahre nach Barbenheimer. Aber ich finde auf jeden Fall, dass der Film bis zum Schluss sehr betulich war. Und dazu finde ich eigentlich, Charlie XCX ist einfach ein bisschen zu fresh. Ist einfach ein bisschen zu cool für,
ja. Aber was meinst du mit betulich?
Also ich meine damit, dass der einfach sehr, also diese ganze Barbie-Welt ist natürlich, also auch in der Metaebene einfach sehr betulich, soll ja auch betulich sein, aber auch was dann darauf folgt, also dieses Fish-Out-of-Water-Genre, finde ich, ist irgendwie so harmlos, die Gags sind dann auch vergleichsweise alle so harmlos, die Musik, wenn ich jetzt an das Dua Lipa, hey, that's the night away, da habe ich das Gefühl, das passt total, das ist irgendwie so ein Strandsong, der tut auch, also der macht Spaß, der tut auch nicht weh, der ist auch nicht zu aufreibend oder so, den hört man so weg und ich finde, so sieht man diesen Film auch weg, einfach als was, als einen netten Kommentar auf eine große Brand, die sich damit vielleicht auch ein bisschen selbst immunisiert, aber jetzt auch nicht ganz schrecklich oder so. Und ich finde einfach, dass dieser Track da so rauspierst, weil ich finde, der will irgendwie mehr. Der will irgendwie was anderes.
Aber ich weiß nicht, hättest du dann gerne so einen edgy Barbie-Film gesehen?
Weißt du, ich frage mich, hätte ich überhaupt gerne einen Barbie-Film gesehen? So, das kann ich mich schon fragen. So.
Also ich glaube, was ich für mich einfach aus dem Film rausgezogen habe, ist, dass es ja ein Film ist, deswegen, ich verteidige ihn jetzt doch nochmal so ein bisschen oder lege eine subjektive Perspektive einmal kurz da, warum ich den sehr mag. Und zwar geht es ja darum, dass Barbie aus dem Barbie-Land rausgeht, denn sie fängt an, in den Tod zu denken. Etwas, was im Barbie-Land als Störung, irgendwas muss schief laufen, irgendwas stimmt hier nicht, angesehen wird. Und sie will dem auf den Grund gehen, geht mit Ken raus aus dem Barbie-Land in die reale Welt und will herausfinden, was mit ihr los ist und findet sich dabei eigentlich selbst und findet so ein bisschen zum Menschsein. Und du hast natürlich in dem Film dieses Spiel mit den Geschlechterrollen, was ganz krass ist, was natürlich mit Ken vielleicht noch am explizitesten ist. Aber ich fand es irgendwie als Transperson total spannend zu sehen, dass man hier zwei Charaktere hat, die an sich eigentlich kein Geschlecht, die erstmal geschlechtslos sind irgendwie. Es sind einfach so Puppen, die halt von Menschen gespielt werden. Aber es sind eigentlich so Puppen. Und denen aber ein Geschlecht zugeordnet wird, die dann wiederum in eine reale Welt kommen, die dann auf Gender-Stereotype stoßen und die dann damit konfrontiert werden, sich eigentlich darüber Gedanken zu machen, fühle ich mich eigentlich mit dem Geschlecht wohl, was ich hier habe? Was bedeutet das? Ken geht ja natürlich diesen Stereotypen maskulinen, toxischen Wahnsinn irgendwie hinterher und Barbie findet da natürlich ihren eigenen Weg und das finde ich aber irgendwie sehr wholesome einfach und sehr, sehr spannend und fand ich irgendwie sehr affirming zu sehen. Ich weiß nicht, also ich finde, dieser Film hat auch irgendwie so eine Trans-Perspektive, die mich damals sehr fasziniert hat und sehr gerührt hat. Und es gibt diese ganz fantastische Szene, in der Barbie auf einer Bank sitzt, einer alten Frau zuguckt und sie anschaut und anfängt zu weinen. Und sie sagt, sie sind wunderschön und die ältere Frau sagt einfach nur, I know. Und das ist ganz toll. Ich finde, da steckt so eine Liebe drin zum Menschsein und zum am Leben sein irgendwie auch, die ich einfach total schön finde und die eigentlich in so einem konsumistischen Werbeprodukt wie einem Barbie-Film eigentlich sich sehr, sehr deplatziert anfühlen kann. Aber ich weiß nicht, ich habe immer irgendwie gedacht, wäre das kein Barbie-Film, sondern wäre das einfach nur ein Film über irgendwelche Puppen, die nicht den Barbie-Brand haben. Und würde dieser ganze Marketing-Aspekt, den man natürlich auch nicht komplett wegnehmen kann von diesem Film, aber würde der da jetzt nicht noch mit drauf liegen, dann würde man den Film, glaube ich, sehr viel positiver bewerten. Und weil ich gar nicht so eine Affinität zu Barbies an sich habe, konnte ich das für mich immer ganz gut trennen und den Film davon abseits ein bisschen erleben. Und da hatte ich dann sehr viel Freude damit. So.
Das ist zugestanden sicherlich wahr, weil ich das Gefühl habe, dadurch, dass es eben ein Film für diese Brand ist, werden dann diese Momente für mich zumindest, die so ehrlich empfunden sind, die werden dadurch nur noch bitterer. Weil ich dann denke, jetzt berührst du mich an dieser Stelle, um mir eine Barbie zu verkaufen, sozusagen. Oder mir diese Brand zu rechtfertigen, aber trotzdem zugestanden. Ich sehe natürlich auch die Punkte, die du genannt hast und ich sehe, dass es zumindest ein Film ist, über den sich selbst heute noch, und das ist ja, über welchen Film kann man das schon noch sagen, sich immer noch diskutieren lässt. Und ich glaube, das gilt auch für den Film, den ich jetzt vorstellen würde, der ebenfalls mit BA beginnt und damals, wie ich finde, absolut zu Unrecht zerrissen wurde im Kino, ein absoluter Snub war. Wir reden von einem Film, und ich kann kaum glauben, dass ich mich dafür in die Bresche werfe, von Damien Chazelle mit einem Soundtrack von Justin Hurwitz, den ich hier auch schon mal, glaube ich, gebasht habe in der La La Land Zusammenhang. Aber
geht's also, jetzt um Whiplash?
Babylon. Es geht um Babylon.
Ah, okay. Ja, gut.
Okay, bin gerade noch rausgekommen. Es geht um den Film Babylon und wir hören jetzt den Track Damascus Thump.
Da ist er. Da ist der Stress, Mirko. Da hat er endlich einen Song mitgebracht, der deinem Namen Stress Mirko alle Ehre macht.
Neuer Name. Hab ich diesen Namen? Okay. Der soll sich bitte nicht etablieren.
Nein, aber Nein, aber du hast mir doch letzte Folge auch irgendwie so einen komischen Nickname gegeben.
Machine Gun Charlie.
Damit habe ich mich. Ja. Ja, fand ich sehr interessant zu hören, weil er mich schon. Also ich musste an diesen Track denken, den wir bei One Battle After Another gehört haben, von Johnny Greenwood. Greenwood war richtig, ne? Ja. Genau, und das war ja so auch ein großer Stresstrack damals in der Oscar-Sendung. Und der hat ein bisschen Ähnlichkeit mit dem, weil es auch so ein bisschen wir erscheinen kann, was da so passiert. Und gleichzeitig hat es aber schon auch einen sehr klaren Groove, in den man sich so ein bisschen einfinden kann. Man hat erst irgendwie diese ja, diese Blasinstrumente, die da reinkommen, diese Trompeten oder was das ist, und dann steigert sich das immer mehr rhythmische Elemente kommen rein. Es ist irgendwie nicht so, ich weiß nicht, ich finde es nicht so pleasant irgendwie rhythmisch. Es ist, was nicht heißt, dass es schlecht ist, sondern es ist so, so slightly off. Das macht es aber auch sehr spannend. Und gleichzeitig, je mehr man reinkommt, umso angenehmer wird es auch. Ich weiß nicht, aber ich komme nie so richtig ganz rein. Ich weiß nicht ganz, wie ich es beschreiben soll. Also in diesen 2 Minuten Lauflänge war ich erst drinne, dann wieder so ein bisschen raus. Aber ja, weiß nicht, so ganz reingefunden habe ich mich noch nicht. Aber vielleicht ergibt sich das, wenn man den mehrfach hört. Ja, bin gerade noch so ein bisschen zwiegespalten, aber ich fand es nicht schlecht. Ja.
Ich zitiere mal jemanden von filmtracks.com, der sagte: "It's the kind of work that makes you laugh and shake your head while vowing never to revisit it again." Und ich glaube, das gilt für mich, für den Film auf jeden Fall, aber auch für das wirklich knapp 100-minütige Soundtrack-Album. Also es ist einfach ein Riesenwerk, ein Bollwerk. Der Musik. Babylon als Film hat ja auch eine epische Lauflänge und hat nicht weniger Anspruch, als die komplette Filmgeschichte zu erzählen oder die Geschichte Hollywoods zumindest. Beginnt in der Stummfilmzeit und endet mit James Camerons Avatar. Ich weiß nicht, hast du Babylon gesehen?
Nein, ich habe Whiplash gesehen und damals fand ich den, als ich den das erste Mal gesehen habe, fand ich ganz toll. Dann habe ich ihn irgendwann nochmal gesehen und fand ihn sehr, sehr fragwürdig. Und dann habe ich La La Land gesehen und dann dachte ich, irgendwann muss gut sein. Ich sollte mich nicht
Okay.
länger quälen. Ach nee, First Man musste ich noch in der Uni gucken. Aber den fand ich auch
Der ist doch
maximal
okay.
langweilig.
Nein, der ist also,
Nee,
ja.
ja.
Also ich hatte ihn vergessen, bis
Also.
du ihn gerade eben erwähnt hast, aber währenddessen fand ich ihn, glaube ich, ganz gut.
Ja, und dann war ich so, Babylon, was soll ich mir den Bums jetzt auch noch angucken? Aber ich
Das
habe
stimmt schon,
mitbekommen, dass
ja.
der immer wieder sehr, dass der doch so ein kleines Cult-Following hat. Dadurch, dass er auch so ein bisschen gefloppt ist damals, haben sich so ganz viele Leute mittlerweile gefunden, die immer wieder sagen, dieser Film ist zu Unrecht unbeachtet geblieben, gebt ihm eine Chance. Und jetzt, wo du gesagt hast, dass der auch Avatar included, da werde ich natürlich
Ja.
hellhörig. Dann
Nicht nur
als
Avatar, also
Avatar-Herrscher in diesem
ganz zum
Podcast.
Schluss sitzt unser Hauptcharakter im Kino und dann spult da nochmal so die moderne Filmgeschichte vor ihm ab. Das ist tatsächlich, ob man möchte oder nicht, ein bisschen berührend, leider. Aber der Film, also ich muss sagen, ich habe ihn im Flugzeug gesehen und alle Szenen, die irgendwie Exzess und Nacktheit beinhalteten, waren entweder rausgeschnitten oder ganz seltsam verpixelt. Das heißt, es war wahrscheinlich nicht die Experience, die Damien Chazelle intended, als er den Film gedreht hat. Und trotzdem muss ich sagen, war ich von diesem Rauschhaften einfach total eingenommen und konnte nicht fassen, was für ein Scope dieses Projekt einfach hat. Also was für eine Ambition und ob das jetzt immer hundertprozentig gelingt, da bin ich mir auch gar nicht so sicher. Und trotzdem verliert er sich manchmal in so tollen Momentaufnahmen. Also wir verfolgen ja verschiedene Figuren, die sich eben in dieser Übergangszeit vom Stummfilm zum Tonfilm in Hollywood befinden. Zum Beispiel, und da bleiben wir bei Margot Robbie, aka Barbie, die hier die Nelly LaRoy spielt und ja quasi ein aufstrebendes Sternchen ist und dann durch einen glücklichen Zufall ja zum Star avanciert und dann aber eben auch wieder den Downfall am Ende mitnimmt. Das gleiche mit Brad Pitt, der als Jack Conrad einen bereits etablierten großen Filmstar spielt, der dann aber irgendwann vergessen wird. Also es ist eine episch lang erzählte Geschichte mit total viel Stress. Also es gibt eine ganz, ganz tolle Filmset-Szene, die extrem stressig ist. Es gibt eine Szene in irgendeinem Kerker, wo Tobey Maguire Krokodile hält, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, die auch einfach extrem stressig ist. Und ich glaube, dieser Track hier läuft während einer Montage, die uns so ein bisschen durch die Jahre begleitet. Also gar nicht in einer spezifischen Szene. Und ich glaube, dieses, die Jahre rauschen so vorbei und man kann sich an gar nichts festhalten, das spüre ich auch in diesem Bam, Bam, Bam. Das ist wie so Kalenderblätter abreißen, einer nach dem anderen. Und man ist so diese Trompete, die auf diesen Flöcken hin und her springt und irgendwie versucht, nicht die Balance zu verlieren und abzustürzen und von Tobey Maguires Krokodilen gefressen zu werden. Also ich sehe eigentlich, ich liebe dieses Spiel Rayman Legends, wo man immer zu Musikstücken Parcours ablaufen muss. Und ich sehe da richtig bei jedem Bläsern, die hier reinkommen, wie man so von Pfahl zu Pfahl springt über einen großen Abgrund, die gerade noch so eingeschlagen werden im Boden und ja, man in der Luft wahrscheinlich noch irgendwelchen Viechern ausweichen muss. Also das eigentlich ist für mich ein Rayman Legends Track. Mann, ich habe mich während dieses Monologs komplett in meine Pollenallergie reingeschnupft. Ich bin komplett nasal geworden. Das ist wahrscheinlich das Zeichen, dass ich aufhören sollte, Babylon zu loben und für diesen Film in die Bresche zu springen. Das war's. Dankeschön.
Die Natur ist gegen Damien Chazelle und ich bin für die Natur an dieser Stelle. Okay. Aber Rayman Legends an der Stelle kann ich auch sagen, ich habe es nicht komplett durchgespielt, aber fand ich auch sehr, sehr spaßig. Da stimme ich dir zu. Ganz tolle Musiklevel, große Empfehlung. Aber zum Track noch, sehr interessant, was du sagst, das kann ich total nachvollziehen. Ich kannte jetzt auch nicht so viel, also ich wusste jetzt nicht so viel über den Film. Macht für mich alles Sinn. Ich glaube, für mich hat der Track auch so ein bisschen was wie so eine große Ankunft von irgendwie. Also so, ich muss die ganze Zeit an so hier Prinz Ali von Aladdin, Disneys Aladdin denken. Sowas in die Richtung. Weißt du, so ein Track, wo so, weiß ich nicht, da kommt dann irgendwie so ein König rein oder irgendwie so eine große Persönlichkeit, aber dann kommt irgendwie noch so eine ganze Band mit rein, die dann so ihn Schritt für Schritt oder sie oder Vem, Non-Binary Royalty, auf dem Weg begleitet, während Heerscharen drumherum stehen und zujubeln oder so. Das hat es auch, aber irgendwas geht bei der Entrance so ein bisschen schief und deswegen ist alles sehr, sehr chaotisch und stressig. Also das ist irgendwie auch ein bisschen dieser Track für mich.
Du meinst, man hat irgendwie noch aus Versehen 100 Affen freigelassen, die jetzt da komplett diese Ankunft zerlegen. Ja,
spürt. Ja, oder vielleicht einfach Tobey Maguires Krokodile.
Oder Tobey Maguires Krokodile.
Aber apropos Tobey Maguires Krokodile im Keller, es gibt auch Filme, da lauern ganz andere Geheimnisse in Kellern. Es geht natürlich um The One and Only Parasite von Bong Joon-ho. Und ich habe aus dem ganz fantastischen Soundtrack von Jung Ja-il einen Track mitgebracht und der heißt Zappaguri. Und den hören wir jetzt mal ganz flott.
Das ist für mich irgendwie ein totaler Trailer-Track, finde ich. Ich erinnere mich ehrlich gesagt auch nicht an die Szene. Ich habe Parasite nur einmal gesehen. Wahrscheinlich kommen da irgendwie die HausbewohnerInnen nach Hause und die müssen ganz schnell alles wegräumen, die Parasites. Aber, oder es ist eine dieser Montagen, von denen ich noch in Erinnerung habe, dass die auch sehr gelungen und sehr temporeich irgendwie inszeniert waren, wo dann verschiedene Familienmitglieder an verschiedenen Stellen sich in dieses Haus reinhacken. Aber ich musste doch tatsächlich erstmal irgendwie an so einen Trailer für irgendwie so Ich sage mal, was ich den neuen Yorgos Lanthimos Historienfilm denken oder so. Also erinnerte mich ganz stark an diesen Track King Arthur or the British Worthy, der ganz, ganz oft so für Trailer verwendet wird. Ich glaube tatsächlich auch für The Favourite. Deswegen habe ich wahrscheinlich diese Yorgos Lanthimos-Assoziation. Aber natürlich irgendwie auch sehr Beethoven-isch, wenn ich das richtig zuordne. Hat auf jeden Fall den Hustle, trägt den Hustle im Herzen, ja, das kann ich sagen. Und ja, macht mir Lust, Parasite nochmal zu gucken. Den muss ich echt nochmal zweitmalig sichten.
Ja, es wird Zeit. Also ich bin ja in meinem Freundeskreis bekannt als die Person, die 11-mal Parasite im Kino gesehen hat.
Ach du liebe Güte, was, 11?
Ja.
Okay.
Ich war damals sehr, ja, ich war damals erstmal, ich glaube, alleine im Kino und fand ihn super toll und habe es dann zu einer Mission gemacht, wirklich meinen ganzen Freundeskreis in diesen Film zu schleppen, weil ich den so toll fand. Und ich war sehr oft mit verschiedenen Leuten aus meinem Freundeskreis da drinne und das war richtig schön. Und dann war ich noch mehrfach alleine drinne. Dann gab es ja irgendwann noch diese Schwarz-Weiß-Fassung, die rauskam.
Ach ja.
Da war ich dann auch noch mal drinne. Der wurde ja wirklich ewig gezeigt. So eine Dreivierteljahr lief der immer wieder im Kino, weil erst kam der raus, dann war Oscar-Saison, dann wurde er wieder gezeigt. Und dann kurz nach der Oscar-Saison wurde er noch mal gezeigt. Es war auch der letzte Film, den ich im Kino gesehen habe, bevor die Corona-Pandemie losging. Ich weiß noch, dass ich da im Kino saß bei mal 11 oder mal 12, ich weiß es nicht ganz genau. Und irgendwer im Saal richtig wild anfing zu husten die ganze Zeit. Und dann hatte ich so das Gefühl, oh, okay, vielleicht gehe ich dann doch jetzt. Ich habe ihn ja schon ein paar Mal im Kino gesehen.
Okay, also
vielleicht reicht es mir dann doch.
Hätte Covid-19 dich nicht aufgehalten, dann würdest du heute noch einmal in der Woche in Parasite gehen.
Ja, ey, und verrückt ist, dass es wohl, mir hat irgendwann mal später ein Freund gesagt, dass es wohl jemanden gab, der interviewt wurde von Letterboxd, weil er die Person war, die Parasite in sehr kurzer Zeit am meisten gesehen hat irgendwie. Und das waren damals irgendwie 13, 14 Mal im Kino. Und ich war kurz davor. Also das finde ich kriminell. Da hätten sie mich auch mal interviewen sollen. Irgendwie sowas war damals. Das wurde mir damals noch geschickt. Aber wir kommen zurück zum Soundtrack. Denn du hast ganz recht. Es ist tatsächlich der Score zur Szene, in der die Familie Park nach Hause kommt, und die andere Familie, die sich so ein bisschen in dieses Haus reingehackt hat, ganz schnell alle Sachen wegräumen muss, die sie da, all das Essen, was sie gerade gegessen haben, all die, ich sag mal, Party-Überreste, wobei es dann ja doch nicht so eine erfreuliche Party war, die sie dann in der Zwischenzeit hatten. Es ist ein bisschen chaotischer geworden, aus Gründen, die ich vielleicht hier nicht verrate, falls es tatsächlich doch noch Leute gibt, die den Film nicht gesehen haben. Und sie haben nur so 10 Minuten Zeit, um dieses ganze Haus auf Vordermann zu bringen, bevor sie nach Hause kommen. Und das wird mit dieser fantastischen Musik unterlegt. Und das ist wirklich eine Sequenz gewesen. Jedes Mal, wenn dieser Moment im Film kam, da habe ich mich nochmal aufrecht hingesetzt im Saal und habe die Ohren gespitzt, weil ich das so toll fand. Ich finde das ganz toll geschnitten und ich finde diesen Track wunderschön. Der hat was von so einem ganz boshaften, komischen Tanz. Also das ist wie so, ich finde, das klingt wie so ein Streit zwischen den Streichern und dem Klavier, die sich aber so zwischendurch immer wieder so verstehen. Aber sie sind auch nicht ganz happy darüber, dass sie so miteinander auskommen. Mm. Es hat sowas, so ein bisschen was Tango-artiges. Da ist irgendwie so eine Spannung zwischen den Streichern und dem Klavier, aber es ist kein klassischer Tango oder Walzer oder so. Aber irgendwie sowas knistert da in der Luft. Es gibt diese Eskalation, die sich immer weiter hochschraubt, die kriegt mich einfach immer wieder. Ich merke gerade, dass ich gar nicht mehr so viel zu dem Track zusammen habe, außer das, aber ich finde ihn einfach wirklich ganz, ganz toll. Und es gibt auch ganz viele tolle Cover von dem Song auf YouTube, kann ich empfehlen, wo Leute das so auf dem Klavier spielen und einfach in die Tasten hämmern. Und das finde ich fantastisch. Ich finde es toll, wenn in Tasten gehämmert wird. Ich finde toll, wenn da ja, weiß nicht, wenn das gut gespielt wird. Ich liebe den, ja.
Ich finde es sehr interessant. Ich habe schon öfter darüber nachgedacht oder mich gefragt, wieso koreanische Filmmusik oft diesen klassischen Musikanklang hat, der dann doch noch mal ein bisschen älter, sage ich mal, 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert klingt, wie jetzt europäische, amerikanische, westliche Filmmusik. Also auch wenn ich jetzt an jemanden wie Park Chan-wook denke, an den Oldboy-Soundtrack, wenn ich an die anderen Filme von Bong Joon-ho denke, dann hat das immer irgendwie diese große Geste der klassischen Musik. Es wirkt aber überhaupt nicht pretentious, finde ich. Also auch in diesem Kontext hier, ich glaube, das, was ich vielleicht in einem westlichen Kontext, was mir irgendwie als prätentiös aufstößen würde, scheint im koreanischen Kontext immer perfekt gewählt. Ja, da muss ich noch mal tiefer reingucken, woher das kommt und wieso das so gut ist.
Ja, und ich möchte an der Stelle auch noch mal sagen, das stimmt, dass es da so einfach ja, einen großen Einschlag klassischer Musik gibt. Aber ich finde schon, dass sich dieser Soundtrack und die Arbeit von Jung Jae-il insgesamt schon auch noch mal von anderen Soundtracks unterscheidet, die in die Richtung gehen. Also ich erinnere mich, als ich den Soundtrack gehört habe, beziehungsweise das erste Mal wahrgenommen habe, bei Squid Game, der auch von ihm komponiert wurde.
Ah, das
Und ich
ist von
habe
ihm.
innerhalb Genau, und ich habe wirklich innerhalb von wenigen Sekunden gewusst, der Sound von dem Klavier, den kenne ich, das ist Jung Jae-il. Also da ist schon in der Art, wie die Streicher klingen, wie das Klavier klingt, schon ein sehr eigener Sound, der auch schwierig in Worte zu fassen ist für mich. Ich kann auch nicht ganz sagen, was es ist, aber wenn ich ein Jung Jae-il Klavier höre, dann weiß ich, das ist ein Klavier aus dem Soundtrack von ihm. Das ist für mich ganz, ganz easy identifizierbar und sehr markant. Also da ist, ja, das sticht schon raus. Allgemein finde ich den Soundtrack einfach sehr gut, der gar nicht so viel immer mit Streichern arbeitet, sondern einfach auch teils sehr minimalistisch Klavier spielt, aber so markant. Es löst immer was aus. Es ist immer unfassbar wirkungsvoll, auch wenn wirklich nur drei, vier kleine Noten angespielt werden. Ich finde das ganz, ganz beeindruckend. Und den Film natürlich sowieso.
Ja, ich musste mir gerade notieren, dass wir auf jeden Fall in einer der folgenden Folgen über einen anderen Soundtrack von Bong Joon-ho aus einem Bong Joon-ho-Film sprechen werden müssen, weil das einfach einer meiner absoluten Filmsoundtracks aller Zeiten ist. Aber ich verrate noch nicht, um welchen es sich handelt. Und würde erstmal
Is this the
weiterleiten.
host?
Es, oh, woher weißt du das, Charlie? You're a genius.
Ich weiß, du liebst The
The
Host.
Host ist einfach
Ja, es
ein
ist.
genialer Film mit einem tollen Soundtrack.
Ja, darüber können wir dann ja noch mal reden.
Ja.
Aber ja, Parasite, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, ich sag nicht viel mehr dazu, außer es ist ein Drama-Thriller über Klasse. Schaut ihn euch an. So, und jetzt würde ich sagen, geht's weiter, oder? Mirko, wir müssen hasseln.
Ja, hasseln wir weiter. Ein ähnlich bedeutendes Meisterwerk ist natürlich der Lego Ninjago Movie aus dem Jahr 2017. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich hörte, der dritte Song, der im Abspann läuft, den hören wir jetzt. Nämlich Dance of Doom von Louis Cole und Genevieve Artadi.
Ja, Mirko, das ist ein Track, wo ich wieder einfach super dankbar bin, dass, also ich bin allgemein sehr dankbar, dass wir dieses Soundtrack-Radio, diesen Podcast haben. Und ich bin sehr dankbar über die große Diversität, die wir hier immer in unseren Picks haben, aber du weißt doch schon immer noch, mich nochmal mit etwas zu überraschen. Und dieser Track hat mich überrascht. Ich finde ihn sehr, sehr spaßig. Ich finde ihn fast zu spaßig. Er ist schon so on the edge, dass ich ihn auch so ein bisschen nervig finden könnte.
Okay.
Aber ich glaube, wenn ich die Lyrics so ein bisschen ignoriere, weil das sind ja so ein bisschen, ha, ist das lustig, jetzt hier mache ich irgendwie was komplett Irres und hier setze ich noch ein Lego-Teil auf den Kopf und jetzt nimm die Beine ab, aber ich lasse die Hose an, haha. Also das ist irgendwie eigentlich ein bisschen schmerzhaft unlustig für mich. Ich weiß nicht, aber auch wieder so unlustig, dass ich es ein bisschen lustig finde, aber es ist wirklich so alles an der Grenze. Ich finde es aber musikmäßig irgendwie spaßig. Es erinnert natürlich die ganze Zeit an diesen klassischen Cha-Cha-Slide. Den kennst du ja bestimmt auch, ne? Slide to the left. Slide to the right. Crisscross. Kennst du
den? Ja, doch, ja, den kenne ich, ja. Okay, die hatte ich nicht connected.
Wo man die ganze Zeit diese... Ja, ja, weil da kriegst du ja auch die ganze Zeit Anweisungen, was du halt irgendwie so machen sollst, wenn du dazu tanzt. Und das führt dieser Track natürlich so ein bisschen ad absurdum. Das ist schon spaßig. Ich muss auch sagen, Mirko, nachdem du hier eben kein gutes Haar am Barbie-Film gelassen hast, möchte ich sagen, der hat ein bisschen Barbie-Film-Vibes. Der ist so angediscot wie so ein Dance the Night von Dua Lipa, finde ich. Der hat so einen ähnlichen Vibe, nur dass halt die Strophen alle so...
Ja, guck, würde ich unterschreiben. Ich finde, das würde auch passen. Aber das ist ja halt auch sehr weit von Charlie XCX... Ja, das ist von Charlie XCX auch sehr weit entfernt.
Ja. Oh, Mirko, eieiei, ich kriege einen Krampf gerade in meinem Bein. Oh, jetzt ist er weg. Okay, alles gut. Okay.
Hustle.
Hustle. Alright. So. Erzähl mir bitte mehr über den Lego Ninjago-Film. Du hast ja gesagt, du hast ihn nicht gesehen. Ich erwarte eine sehr detailgetreue Inhaltsangabe von dir, Mirko.
Nee, kann ich dir gar nicht liefern. Habe ich ganz kurz nachgelesen und dann gedacht, dass in diese Lore muss ich wirklich nicht einsteigen, in den Lego Ninjago-Lore. Aber ich kann dir noch was sagen über die Leute, die diesen Song gemacht haben, nämlich Louis Maxwell Cole und Genevieve Artadi, die zusammen auch eine Band haben namens Knower und die Electronic Jazz Funk machen. Und Louis Cole kannte ich davor schon und bin ein Riesenfan von ihm. Er macht einfach so total viel dadaistische, vulgäre und unendlich energetische Musik, die, ich glaube, jetzt, nachdem du das so eingeschätzt hast, dich extrem nerven würde, wahrscheinlich. Aber ich sag mal, dieses, das hat für mich alles so eine aggressive Sinnentleertheit, die aber mit einer totalen Kunstfertigkeit einhergeht und mit einer extremen Energie, die aber in keine Richtung gewandt zu sein scheint, außer in die, dass sie irgendetwas ausdrückt. Und das ist für mich Louis Cole und seine Musik, der auch sagt, dass er persönlich sehr von Nintendo Soundtrack Games inspiriert wurde und dass der Tron-Soundtrack ihn auch sehr inspiriert habe. Ja, während Genevieve Artadi eher Portishead und Massive Attack als Inspiration nennt. Und irgendwie treffen sie sich in Nowhere in der Mitte. Und Louis Cole soll übrigens, das habe ich noch auf seiner Wikipedia-Seite erfahren, es wird spekuliert, dass er auch ein Mitglied der Avantgarde-Musikgruppe Clowncore sein könnte. Ja, wollte ich nur sharen.
Alright.
Und ich bin schon wieder Shout komplett verschluckt. Was ist das? Ich glaube, ich rede die Allergie aus meinem Hals in mein Gesicht. So.
Es ist wirklich, Aufnahmen von Rausch des Soundtrack-Radio sind immer einfach zu warm oder verschnupft oder wir sind beide erkältet. Es gibt keine normale Aufnahme. Oder wir haben einen Gast und dann haben wir Technikprobleme. Das hatten wir letztes Mal kurz mit Antje. Ja. Aber wir haben es in den Griff gekriegt für die Aufnahme.
Ich habe das mühevoll rausgeschnitten und jetzt verrätst du das hier.
Ich möchte doch nur deine Arbeit und Mühe sichtbar machen, Mirko. Dankeschön. Ja, also ich finde, der Track ist ganz nett. Er hat auch schon, also wenn du jetzt sowas sagst wie Tron und Nintendo, der hat auch schon so einen Retro-Flair, der da mitschwingt auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht. Also es ist nett. Ich finde es cool, dass du den mitgebracht hast, einfach auch zur Abwechslung innerhalb dieser Sendung. Ich finde, das war total erfrischend, den gerade zu hören. Nichtsdestotrotz werde ich gucken. Ich glaube, er wird erstmal in der Playlist von mir landen, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob er da bleiben wird, ob ich ihn nicht irgendwann rausschmeiße, weil er mich nervt. Aber ich bin gespannt. Ich gebe ihm eine Chance, auf jeden Fall.
Ich will noch mal seine Hustle-Rechtfertigung eben kurz. Das war für mich, dass er eben, wie du es gerade auch mit diesem Cha-Cha-Slide-Dings verglichen hast, jemand, der einen einfach pausenlos mit unmöglich zu realisierenden Anforderungen zuquatscht und sagt, und jetzt mach das, und jetzt mach das, und mach das. Und das sind alles Sachen, die gehen gar nicht. Weißt du, das ist der Witz, Charlie. So hast du da nämlich nicht drüber nachgedacht. Das ist alles gar nicht möglich. Und das ist der Hustle daran. So, und jetzt darfst du deinen nächsten Hustle-Song vorstellen.
Mirko, deine Cleverness ist unmatched. Und ich hoffe, dass ich ein bisschen mit meinem nächsten Pick bei diesem Genius mithalten kann. Ich habe mich für einen Track entschieden aus einem Film, den ich als mit besten Film des letzten Jahres bezeichnet habe, obwohl er erst am 31.12. rauskam und ich ihn am 1.1.2026 gesehen habe. Aber es ist ein Film, der mein Jahr gestartet hat, ein ganz, ganz toller Animationsfilm, 100 Meters von Hiroaki Tsuzumi. Und ich weiß nicht, ob du ihn schon gesehen hast, weil ich hatte ihn dir empfohlen. Falls du ihn nicht gesehen hast, hoffe ich, und ich glaube auch, dass dir der Track, den wir jetzt hören, ein bisschen Lust auf ihn machen könnte. Wir hören das Main-Theme und das, mein Gott, wie heißt das Main-Theme? Jetzt habe ich hier kurz die Notizen geschlossen und schon ist es weg. Ja, das Main-Theme heißt auch einfach 100 Meters. Naja, hätte man sich auch denken können. Also wir hören, oh nee. Warte. Also es ist wirklich meine Vorbereitung. Hustle. Der Hustle hat mich hier in die Enge getrieben. Der Film ist von Kenji Iwaisawa und der Komponist ist Hiroaki Tsuzumi. Entschuldigt bitte. So, jetzt hören wir erstmal rein. 100 Meters in die Extra Version. Die ist nämlich so ein bisschen länger.
Da habe ich natürlich sofort Rechtsklick zur Liste hinzufügen. Sporty. Gerade ausgewählt. Das ist ja ein geiler Motivationstrack auf jeden Fall. Ich finde ihn halt ultra zielgerichtet, was ich mir auch unter einem Film, der 100 Meters heißt, vorstelle. Wahrscheinlich geht es ums Sprinten. Ich habe ihn nämlich ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Ich hatte aber tatsächlich heute vor, ihn zu sehen, ohne zu wissen, dass du ihn nochmal empfehlen würdest. Also ich lüge nicht. Ich habe es wirklich mir für heute Abend vorgenommen. Ich dachte, ach, so ein kurzer Anime-Film, der irgendwie so ein bisschen motivational daherkommt, das kann ich gerade gut gebrauchen in so einer Hustle-Phase. Deswegen, ja, das war jetzt auf jeden Fall, hat absolut besiegelt, dass ich das heute Abend tun werde. Ich frage mich auch hier, ob der Track für Hustle nicht zu straight ist. Also einfach auch zu, der enthält sogar keine Zweifel, auch sogar keine Hindernisse, habe ich das Gefühl beim Hören. Der ist einfach mit dem Kopf durch die Wand. Aber der Track an sich ist natürlich toll. Und ich habe gerade gesehen, dass Hiroaki Tsuzumi auch für Jujutsu Kaisen den Soundtrack komponiert hat. Das passt natürlich auch total. Also Motivational Fight Music würde ich es nennen.
Ja, falls du das zu deiner Workout-Playlist hinzufügen willst, kann ich dir sagen, es gibt auch eine noch eine Minute längere Workout-Version auf dem Soundtrack.
Wirklich witzig.
Also die kannst du dir dann direkt reinpacken. Und das passt auch ganz gut, weil wie du sagst, es geht bei 100 Meters um Sportler, es geht um Sprinter, es geht um den 100-Meter-Lauf. Und der Film explort so ein bisschen die Thematik davon, wie es ist, ein Ziel zu haben und dem sehr selbst aufgebend zu folgen. Und das ist so toll zugespitzt in diesem 100 Meters, weil es geht halt wirklich nur um 10 Sekunden. Also wenn diese Sprinter, diese Sportler 100 Meter Rennen machen, dann geht es um 10 Sekunden. Es geht die ganze Zeit um die perfekten 10 Sekunden und was man bereit ist für diesen Traum, den man vielleicht hat, wer man sein will, was man im Leben erreichen möchte, aufzugeben und wie sehr man dafür kämpfen kann. Selbst wenn es nur ein Traum ist, der von 10 perfekten Sekunden handelt. Das ist so ein bisschen das Thema des Films und ich glaube, das ist ein Thema, mit dem man sich auch total easy identifizieren kann, wenn man irgendwie freelance künstlerisch arbeitet sowieso und das tun wir auch beide, weil man irgendwie die ganze Zeit so Zielen hinterherhechelt, von denen man hofft, man kann sie erreichen und man kann irgendwie davon leben, aber es ist einfach auch teils ein Hustle und es ist teils auch sehr ermüdend, körperlich anstrengend und einfach auch nicht gesund. So. Und vieles, was da in diesem Film passiert, ist auch nicht unbedingt gesund. Und das wird in Form eines Dramas ganz toll verhandelt, was auch unfassbar tolle Animationssequenzen hast, auf die du dich freuen kannst. Ich weiß nicht, ob du mit Rotoscoping vertraut bist, wahrscheinlich sogar mehr als ich, oder? Rotoscoping?
Also quasi abgefilmtes Material abzeichnen.
Genau, also reales Footage, was sozusagen überzeichnet animiert wird, und dadurch wirkt es so lebensechter. Also ich finde, es hat auch irgendwie so einen 3D-Effekt, den sonst 2D-Filme nicht haben. Das sieht irgendwie ganz irre aus. Und damit arbeitet der Film viel, auch in sehr vielen längeren Sequenzen. Es gibt eine Sequenz in der Mitte des Films von, glaube ich, 1,5 oder 2 Minuten. Für die hat es ein Jahr Arbeit gebraucht, die zu animieren, und die ist spektakulär bei so einem Rennen. Also da kannst du dich auf jeden Fall drauf freuen, wenn du den schaust. Und dieser Track wiederum, klar, der ist zielgerichtet, aber ich finde das jetzt nicht unpassend zum Hustle, weil ein Hustle ist ja oft zielgerichtet. Klar, Hustle heißt auch oft, man hat sehr viele verschiedene Tasks, die man alle irgendwie unterbringt und ist vielleicht ein bisschen gestresst, weil man macht hier was, da was und da was und da noch das gleichzeitig. Aber Hustle ist ja auch so ein bisschen oft ein Überarbeiten mit einem bestimmten Ziel. Und das ist eben das, worum es in diesem Film geht und was irgendwie eine gewisse Poesie hatte, dieses Thema auch so wirklich die perfekten 10 Sekunden runterzubrechen. Ich finde das wirklich einfach eine fantastische Idee, aber ich wiederhole mich. Ich finde, der Track hat auch sowas ganz toll Triumphales. Wir hatten jetzt schon öfter Blasinstrumente in der Folge, und hier hat das wirklich sowas Fanfarenhaftes, wenn
Ja,
sie
das ist genau
ertönen.
das Gleiche, habe ich auch gedacht. Wenn am Anfang diese Trompeten da reinkommen, habe ich sofort wieder an die Ankunft gedacht oder irgendwie an Olympia und die SportlerInnen treten auf die Rennbahn und dann kommt das ganze Blasorchester und macht babababa. Ja, habe ich auch gespürt.
Ja, und der Track, finde ich, hat so ja immer wieder so Momente, wo er kurz ein bisschen runterfährt. Er rumort immer noch, da passiert immer noch super viel, aber es gibt immer wieder diese Momente, wo sich der Track entlädt. Und das finde ich eigentlich auch ganz passend, weil es so ein. Man hat so gefühlt die Preparation im Track und dann auch die komplette Entladung, die Ekstase, das Adrenalin und aber auch alles, was so ein bisschen dahin führt. Das finde ich schon alles sehr passend. Aber so ganz lässt einen der Track nie los. So ganz lässt einen das Adrenalin nie los, weil wenn man sich komplett überarbeitet und verausgabt, dann lässt einen das ja auch nie los. Das ist ja ein dauerhaftes Stressgefühl. Und ja, das passt für mich alles sehr, sehr gut. So Hustle, ich finde den Track ganz fantastisch und ich finde den Film wirklich fantastisch. Und ich freue mich, wenn du den siehst. Folgt Mirko auf Letterboxd, um zu sehen,
So,
wie
ob
er
ich es
ihn
wirklich getan
findet.
habe.
Das wird bestimmt. Ja, ob er es wirklich getan hat, weil ich würde ihn auch wirklich allen anderen Leuten empfehlen, weil es das erste Mal ist, dass ich jetzt mal wieder was im Animationsbereich gesehen habe, durch diese Nutzung von Rotoscoping, wo ich dachte, das ist jetzt wirklich noch mal irgendwie was Neues und Frisches, was reinkommt, weil wir hatten jetzt die letzten Jahre auch immer wieder diese Nutzung von verschiedenen 2D-Animations Stilen bei diesen Amazing Spider-Verse-Filmen da, diesen animierten Spider-Man-Filmen zum Beispiel. Aber dieser Stil hat sich jetzt auch so ein bisschen totgefahren, habe ich das Gefühl. Das ist auch nicht mehr fresh, weil der jetzt gefühlt in jedem Animationsfilm wieder vorkommt, außer vielleicht bei Pixar. Und irgendwie habe ich so ein bisschen nach einer Sache genug gesucht, die irgendwie ein bisschen frischen Wind reinbringt. Und das sieht visuell wirklich ganz eigen und anders aus und finde ich ganz toll. Also, ja. Und der Soundtrack ist auch fantastisch. Also grundsätzlich Empfehlung, 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 Empfehlung von mir.
Ich habe auch einfach eine totale Schwäche, obwohl ich im echten Leben wirklich gar keinen Sport verfolge, gar nichts, nichts, auch nicht mal Fußball, WM, gar nichts, für Sportanime. Also das kriegt mich dann doch immer. Ich fand auch The First Slam Dunk ganz, ganz toll. Ich habe auch Hyakkyu gerne geguckt. Und dann finde ich eigentlich, je reduzierter die Challenge, desto besser. Deswegen 100 Meter, call me in. Ich bin dabei. Bevor ich mich aber auf die Tatanrennbahn begebe, hole ich noch den Rauschmeißer raus. Ich glaube, wir sind schon ans Ende unserer Hustle-Folge gelangt, right?
Das stimmt, wir
Sieht so
sind am Ende
aus.
der Folge. Mirko,
Ich glaube, wir brauchen
womit
jetzt.
schmeißt du uns raus?
Wir brauchen was, das zu der Zerfleddertheit unserer momentanen mentalen Situation passt, das uns aber auch so ein bisschen runterbringt. Und das kann natürlich nur Ball von Duval Timothy sein. Oder Duval. Duval ist auf jeden Fall in Großbritannien geboren und jetzt auch noch in Sierra Leone zu Hause. Ist, wie ich finde, ein extrem beeindruckender Musiker. Produzent, Koch ist er auch noch, wie ich auf seiner Wikipedia-Seite erfahren habe. Und er macht sein eigenes Ginger-Bier, wovon ich grundsätzlich auch ein Fan bin. Und er besticht, oder ich kenne ihn, ich glaube, ich habe ihn irgendwann mal durch die Spotify-Mix der Woche-Playlist kennengelernt und bin wirklich versunken in seiner Musik, die ganz minimalistisch daherkommt, ganz jazzig, bisschen hip-hoppig auch, manchmal WhatsApp-Sprachis sampled, wie zum Beispiel in dem Track, den wir gleich hören werden, der aber auch immer irgendwie was sehr Repetitives, Manisches hat. Also als müsste er bestimmte Melodien immer und immer wiederholen, vielleicht mit kleinen Variationen, und am Ende des Liedes hat sich vielleicht der Track ein bisschen verändert, aber eigentlich kaum merklich. Einer seiner Lieblingstracks oder meiner Lieblingstracks von ihm heißt auch Stuck, und der wiederholt einfach immer nur dieselbe Klaviermelodie. In Ball ist das ein bisschen anders, aber wir kriegen, glaube ich, trotzdem ein Gefühl dafür, wie es sich anfühlt, festzustecken, und ständig wird dir etwas vor die Füße geworfen, etwas fällt dir ja irgendwie vor dir auf den Weg, du musst irgendwie einen Umweg suchen, du musst es irgendwie schaffen, gerade noch so an der Oberfläche zu bleiben, du musst eigentlich strampeln, um auf der Stelle zu stehen, und das, ja, das impersonifiziert dieser Track Ball für mich. Ja, damit beschließen wir die Sendung. Charlie, es hat total Spaß gemacht, mit dir zu hasseln, wie immer. Ich muss mir jetzt erstmal die Nase putzen und ich hoffe, die hat es eben so viel Spaß gemacht. Und euch,
ja,
draußen.
Ich gehe natürlich auch jetzt, ja, ab mit uns nach draußen auf die Tatan-Rennbahn. Let's go. Aber ja, wobei, wir beruhigen uns ja jetzt erstmal ein bisschen mit dem Track. Ich bin ganz gespannt, und dann, ja, falls ihr später noch sporten geht, habt ihr jetzt genug Track für eure, Tracks für eure Playlist? Oder hasseln müsst. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.